So einen schönen guten Morgen allerseits. Ich darf Sie auch herzlich grüßen. Von Gott geliebte Geschwister, liebe Freunde. Unser gestriges Thema, ein Drama in vier Akten, war ja die Überschrift, die Pfarrer Bruns gewählt hat über den Psalm 2, den wir betrachtet haben. Die heutige Überschrift, das Ende aller Dinge ist nahe, kommt aus dem Text, den unser Bruder uns vorgelesen hat. Es ist ja ein Wort, wo man sagen könnte, ist ja nicht ein bisschen zu viel gesagt, dass das Ende von allem nahe ist. Wir sprechen schon lange von einer Endzeit und viele sagen, es tut sich nichts, bewegt sich gar nichts. Andere müssen wieder sagen, wenn du Augen hättest zu sehen, dann würdest du wahrnehmen, wie viel es sich bewegt hat in den ganzen letzten Jahren und Jahrzehnten in mannigfaltiger Weise. Ja, andere sagen wieder, ihr habt uns immer wieder gesagt, der Herr kommt bald. Er ist ja gar nicht gekommen. Ob er überhaupt kommen wird? Und doch steht dieses Wort in unserer Bibel. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Dinge ist ein Füllwort, der Übersetzer steht im Grundtext nicht da. Es ist nahe gekommen, alles. Ja, und müssen wir uns fragen, wie haben wir das Wort zu verstehen? Das Wort, das die Elberfelder mit Ende wiedergibt, wird da und dort auch anders übersetzt. Im Grundtext steht da das Wort Telos. Es kommt 40 Mal in der Bibel vor, auch ganz bezeichnend. 40 ist die Zahl der Erziehung, der Prüfung, auch der irdischen Vollendung. Dann gibt es noch ein Wort, das ähnlich ist. Sintelaia, kommt das Wort Sünder vor, in einer Zusammenfassung. Kommt 6-mal vor, auch wieder ganz wunderbar. 6 ist die Zahl des Menschen. Der Mensch ist hineingestellt in die Prüfung, in die Erziehung und auch in die irdische Vollendung. Der Elberfelder übersetzt dieses Wort Telos am häufigsten mit Ende, hat aber, glaube ich, 7 verschiedene Worte, ich will sie aber kurz nennen. Also Ende am meisten, dann das Wort Ziel, Vollendung, Ausgang, endlich, endgültig, Zoll. Alles verschiedene Worte für das eine griechische Wort. Ich habe mir das im Wörterbuch noch angesehen. Ich habe gesehen, dass man dann noch verschiedene weitere Worte anführen kann, die noch nicht in der Übersetzung drin sind. Da ist also im Wörterbuch angegeben für das Wort Telos: Grenze, Schluss, Zweck, Entscheidung, Resultat. Wir merken, die biblischen Worte sind sehr gefüllt. Die Übersetzer haben es nicht einfach. Wenn sie bei dem jeweiligen Wort, das sie zu übersetzen haben, immer wieder das Richtige treffen wollen und das Richtige zum Ausdruck bringen. Der Gedanke von den Telos dürfte also sein, ein volles zum Ziel kommen, ein volles zu Ende kommen. Das würde ja auch dem Wesen unseres großen Gottes entsprechen, dass er nicht nur etwas geplant hat und es dann laufen lässt, nein, er hat für alles, was er geplant hat, ein Ziel, das er ganz gewiss zu jeder Zeit, die er gesetzt hat, auch erreichen wird. Also wir wollen mal festhalten, Telos, der Gedanke ist, voll zum Ziel kommen, ein volles zu Ende kommen. Ich habe mir die Worte im Neuen Testament alle angesehen und habe mir einige Gedanken dazu gemacht, wo das Wort Telos erscheint, dass wir das mal kurz uns ansehen. Ich habe mir 7 Punkte notiert, die ich gerade einmal ganz kurz nennen möchte. Ich habe mir als erstes gesehen, Telos in einer heilsgeschichtlichen Schau. Wir sind ja in eine Welt hineingestellt mit einer ungeheuren Spannung. Wir haben Licht, wir haben Finsternis, wir haben den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus und die Bibel redet von dem Gott dieses Zeitalters, dem Gegner unseres Gottes. Und da ist es mir so wichtig, in der heilsgeschichtlichen Schau, dass wir sehen dürfen, ich nenne die Worte, eine steht Markus 3, Vers 26, das Reich des Satans hat ein Ende. Und das ist etwas Tröstliches für uns, dass wir wissen, einmal hört die Finsternis auf. Und das sagt die Bibel ja auch in mannigfaltiger Weise. Nacht wird nicht mehr sein. Die Finsternis vergeht, das wahrhaftige Licht leuchtet schon. Zudem das andere Wort, das steht in Lukas 1, 33. Da wird schon bei der Ankündigung der Geburt unseres Herrn, der Maria, gesagt, sein Reich hat kein Ende. Da haben wir eine wunderbare erste Schau von dem Wort Telos. Das eine Reich, in dem wir jetzt noch leiden, hat ein Ende. Wir haben den Eindruck, es wird bald ein Ende haben. Darum auch die Anstrengung des Feindes, die Zeit, in der wir stehen, so machtvoll zu verändern. Aber wir wissen, das Reich unseres Herrn, das begonnen hat in unseren Herzen, wird bald sichtbar werden und dieses Reich hat kein Ende. Dann haben wir zweitens Telos. Ein Endziel, könnte man sagen, für alle Gebote, die Gott gegeben hat, für alle Anweisungen, die wir haben. Es steht 1. Timotheus 1, Vers 5. Das Endziel aller Anweisungen ist Liebe. Alle Verkündigung, alle Botschaft, die wir von Gott haben, müsste letzten Endes immer wieder bestimmt sein von diesem einen Wort der Agape, der Liebe Gottes. Und da meint es der Apostel Paulus dort in diesem Text, diese Liebe nun aus einem reinen Herzen, aus einem guten Gewissen, aus einem ungeheuchelten Glauben. Diesem Wort nachzugehen, wäre schon eine Stunde für sich. Ein drittes. Wir finden das Wort Telos auch im Leben unseres Herrn Jesus ganz persönlich. In Lukas 22, Vers 37 sagt der Herr, als er sich anschickt, seinen bitteren Weg zu gehen, über Gethsemane nach Golgatha, da sagt er, alles, was mich betrifft, hat ein Ziel, hat ein Ende, hat ein Telos. Und das ist wunderbar, liebe Geschwister, wie wir das sehen dürfen, das ist einmalig in dieser Welt, dass der ganze Weg unseres Herrn Jesus Christus im Alten Testament in wunderbarer Weise dargelegt ist. Je mehr uns das Alte Testament sich erschließt, sehen wir, wie alles über den Herrn geweissagt worden ist. Alles, was mich betrifft, hat ein Telos. Ein viertes, das Wort Telos gilt auch für uns persönlich, für jeden Einzelnen von uns. Ich nenne dazu zwei Worte. Das eine steht 1. Korinther 1, Vers 8. Da hat der Herr für uns ein Telos, dass er uns an seinem Tage tadellos, unbeschadet darstellen will. Ein großes, gewaltiges Wort. Wenn man sich selbst ansieht, mit all seinen Fehlern und Macken, die wir haben, dass der Herr ein solches Wort hat. Er hat ein Ziel für jeden Einzelnen von uns. Und dann will er uns an seinem Tage tadellos, ohne einen Fehler darstellen. Das vermag nur er. Ein zweites Wort für unser persönlichen Telos steht in 1. Petrus 1, Vers 9. Ein Wort, das ich sehr schätze. Da heißt es, dass wir als Endziel, als Endertrag unseres Glaubenslebens die Errettung der Seele davontragen. Gott hat uns geschaffen nach Geist, Seele und Leib. Und wir denken an ein Wort des Apostel Paulus, das er geschrieben hat an die Thessalonicher, dass der Gott des Friedens uns völlig darstellt, vollkommen nach Geist, Seele und Leib an seinem Tage. Oft tritt nur der Geist in Erscheinung und bei der Auferstehung der Leib, aber so wenig ist die Frage nach der Seele. Und die Seele ist etwas so Schönes und etwas so Wichtiges. Darum heißt es ja auch in den Sprüchen in einem Wort, Unkenntnis der Seele ist nicht gut. Wir sollen also eine biblische Kenntnis unserer Seele haben. Und Gott hat das Ziel, den Gedanken, dass wir als Endziel unseres persönlichen Glaubenslebens die Errettung der Seele haben. Oder mit einem Wort, das der Herr Jesus gesagt hat, dass auch unsere Seele hineingezeugt wird, in das Leben Gottes. Das ist aus dem Grunde so wichtig, weil wir alle geschaffen worden sind im Bilde Gottes. Und da ist es mir so wunderbar, dass wir nicht nur wissen, Gott ist Geist, dass wir auch wissen dürfen, Gott hat eine Seele und Gott hat eine Gestalt. Und darum soll auch unsere Seele in dieses Gottesleben hineingezeugt werden. Als fünftes gibt es dann den Telos, das Endziel, im Blick auf das Zeitalter. Da haben wir besonders ein Vorkommnis dieses Wortes in den Endzeitreden Jesu, Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21. Ich greife einmal aus Matthäus 24 heraus. Wir wissen ja, wie die Jünger, 3 oder 4, mit dem Herrn am Tempelberg gegenüber sitzen und wie sie den Blick des Herrn hinlenken zu dem wunderbaren Tempel. Und dann kommt ja ein Gespräch. Und da möchten die Jünger gern wissen, im Blick auf die Worte, die der Herr gesagt hat, wann wird dieses sein? Was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Sie hatten also ganz bestimmte Fragen, die Jünger. Und der Herr gibt ja in diesem Kapitel 24 eine reichhaltige Antwort über diese Frage. Nun kommt das Wort Telos noch 3-mal vor. Ich möchte gern die 3 Stellen kurz lesen. Matthäus 24, das wäre das erste, Vers 6. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerichten hören. Seht zu, erschrecket nicht. Dies alles muss geschehen, aber das ist noch nicht das Ende, das Endziel. Mindestens seit 1914 stehen wir in dieser Wahrheit drin, von der der Herr gesprochen hat, Kriege und Kriegsgerichte. Hat vorher Kriege gegeben, aber in dieser Weise Weltkriege, wie wir sie erlebt haben, die gab es noch nicht. Darum hat man ja schon zu Zeiten von Professor Ströter beim Ersten Weltkrieg gefragt, ist das jetzt das Ende? Nun, er war ja geschult am Wort und konnte antworten, das ist das Ende noch nicht. Wir haben ja dann alle, die wir hier die Älteren sind, den Zweiten Weltkrieg irgendwie noch mitbekommen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war ja auch die Erwartung, jetzt müsste es soweit sein. Mir fällt Bruder Heller ein, er wurde dann auch gefragt, ist das jetzt die Endzeit, in der wir stehen? Und hat Bruder Heller in meiner Antwort gehabt, nein, das ist sie noch nicht, aber es ist die Vorendzeit. War sicherlich gut gewählt von ihm, diese Worte. Aber wir spüren, wie immer mehr in diese Zeit hineinkommen. Die nächste Stelle wäre Vers 13. Vorher sagt der Herr, von dem Überhandnehmen der Gesetzlosigkeit, die Liebe wird in vielen erkalten. Wir spüren, wie wir in diesen Tagen drin leben. Und dazu sagt der Herr, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Ein persönlicher, ermunternder Zuspruch, auszuharren. Und dann noch einmal das Wort, Vers 14. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Wir leben in dieser Zeit, liebe Geschwister, wo dieses Evangelium weltweit verkündigt wird. Wir freuen uns über all die Anstrengungen, die über Radio, Fernsehen, Bibelübersetzungen, wie dieses Wort hineingetragen wird in die ganze Welt. Ob es überall gehört wird, ist eine andere Frage. Aber das Wort wird weltweit ausgestreut. Der Herr sagt, dann wird das Ende kommen. Ich möchte noch ein 6. und ein 7. nennen. 6. Die Bibel redet von einem Telos, der Zeitalter, die auf uns zugekommen ist. Das Wort steht 1. Korinther 10, Vers 11. Auf uns ist gekommen das Ende oder die Enden der Zeitalter. Der Gedanke ist der, Gott hat viele Zeitalter. Und der Herr möchte, dass seine Kinder mit den verschiedenen Haushaltungen Gottes, mit den Zeitaltern Gottes vertraut sind und dass sie den Ausgang der Zeitalter kennen und erkennen. Also auch den Ausgang dieses Zeitalters, in dem wir jetzt drin stehen. Und noch ein siebtes, da redet die Schrift von einem Telos, von einem Endziel, wenn er, der Sohn Gottes, das Reich seinem Gott und seinem Vater übergeben wird. Das liegt noch in einer weiten Ferne, aber auf uns, das hatten wir als letztes, sind ja die ganzen Enderträge, Endziele aller Äonen Gottes gekommen, dass wir auch einen Blick haben dürfen für dieses letzte Endziel unseres Gottes, wenn der Herr seine Gemeinde hat und seiner Gemeinde alle Verheißungen Gottes hinausführen und erfüllen wird, wenn er sein Israel hat, das Missionsvolk Gottes auf dieser Erde, wenn dann alles dem Sohne Gottes untergeordnet sein wird, dann wird der Sohn alles dem Vater übergeben und dann wird Gott sein, alles und in allen. Das ist der weiteste Ausblick, den wir von diesem Wort Telos haben dürfen. In unserem Zusammenhang dürfte ja in besonderer Weise der fünfte Punkt stehen, Telos des Zeitalters. Kann man wirklich sagen, dass wir in diese Zeit eingetreten sind? Wenn man die Schrift erforscht, und wenn man von der Schrift her sich die Zeit ansieht, stehen wir unter dem Eindruck, liebe Geschwister, dass wir in diese Zeit eingetreten sind. Keiner kann sagen, an dem Tage wird es sein, sind noch 2 Jahre oder 3 Jahre oder weniger oder mehr. Das steht uns nicht zu. Aber die Schrift sagt, wir sollen die Zeichen der Zeit beachten. Und die Zeichen der Zeit reden eine deutliche Sprache. Ich will einige Punkte nennen, die uns ja weithin bekannt sind, aber auch Erinnerung ist immer wieder gut und nötig. In der Endzeitrede sagt der Herr bei Matthäus, seht an den Feigenbaum. Im Lukas-Evangelium wird es erweitert, er sagt, seht an den Feigenbaum und alle Bäume. Und er fügt an, wenn dieser Feigenbaum weich wird, Blätter treibt und nicht Früchte, dann ist der Sommer nahe. Sommer ist in der Bibel Erntezeit. Erntezeit ist Vollendung für dieses Zeitalter. Dann heißt es weiter, dann ist das Reich nahe, dann steht dieses Reich nahe vor der Tür. Unsere Frage ist nun, spüren wir schon etwas von diesem Feigenbaum, wenn er ausschlägt, und was sich dann zeigt bei allen Bäumen? Wir wissen alle, seit 1948, wir sind Zeugen, ist das Wunder geschehen, dass Israel wieder ein Staat im Land der Väter ist, im Land, das Gott ihnen verheißen hat. Unsere Väter davor, die haben das geglaubt, haben das noch nicht gesehen. Denkt man Ströter, Böhmele und andere Männer Gottes. Aber sie warteten darauf. In unserer Zeit ist es Geschichte geworden. Nun seht an den Feigenbaum, er ist da. Aber dann der Hinweis, und seht an alle Bäume, alle anderen Nationen. Wir müssen fragen, seitdem der Staat Israel wieder da ist, 1948, hat sie was in den anderen Staaten getan? Ein Bruder sagte einmal, seit Israel wieder da ist, musste ja die Weltkarte, die Landkarte, zumindest auf Afrika, neu gezeichnet, neu geschrieben werden. Da setzte das ein, dass all die Völker, Kolonialvölker, zu ihrer Selbstständigkeit drängten und verlangten, die Herrschaft ihrer Regenten abschütteln wollten und abgeschüttelt haben und überall neue Staaten entstanden sind. Aber das nicht nur in Afrika, ebenso war es in Indien, ebenso war es in China, alles in dieser Zeit. Seht an den Feigenbaum und seht an alle Bäume. Es hat sie viel getan. Ein anderes markantes Datum von diesem Feigenbaum war ja 1967, als Jerusalem wieder erobert worden ist. Wir dürfen wieder tun, seht an den Feigenbaum. Endlich Jerusalem, ungeteilte Hauptstadt des Volkes Israel. Was geschah in der Nation? Ich habe mir einige Stichpunkte notiert, was in dieser Zeit, 67, davor und danach, geschehen ist. Da begann in Deutschland der Terrorismus. Wir haben noch Erinnerung, was es da alles gegeben hat an Entführungen, Tötungen von markanten Persönlichkeiten unseres Lebens. In Italien begann es mit der Roten Brigade. In Nordirland begann der Bürgerkrieg. Gruppendynamik setzte ein. Die Drogenwelle, die Pornografie, in den Schulen die Sexualerziehung, Einbruch des Okkulten, Satanskirchen sind entstanden. Vor einiger Zeit las ich, dass es in dem frommen Württemberg in Stuttgart ca. 12 Satanskirchen geben soll. Wir spüren, was sich alles getan hat. Seht an den Feigenbaum und alle Bäume. Von der Zeit an begann auch die Auflösung von den Gesetzen, die in unseren sogenannten christlichen Völkern aus der Bibel heraus entstanden sind, zum Schutz und zur Ordnung unseres gemeinsamen Lebens. Sie wurden alle von dieser Zeit an beginnend aufgelöst und umgeändert. Und so könnten wir eigentlich fortfahren und könnten vieles anzeigen. Seht an den Feigenbaum und seht alle Bäume. Wenn man uns also sagt, man hat schon immer vom Ende gesprochen, diese Zeichen hat es noch nie gegeben. Diese Zeichen sind erst eingetreten in unserer Zeit. Vielleicht möchte ich nur eins herausgreifen. Wir haben in Lukas 17 eine weitere Endzeitrede Jesu. Da waren es ja die Pharisäer, die ihn dazu herausgelockt haben mit der Frage, wann kommt das Reich Gottes? Ich dachte, so eine ganz aktuelle Frage, die wir heute haben, vor 2000 Jahren schon gestellt an den Herrn. Und wenn man da das Kapitel 17 liest, findet man, dass der Herr unnützen Fragestellern nur eine ganz kurze Antwort gibt. Die Pharisäer kriegen keine große Antwort. Aber die Frage, die aufgeworfen ist, die war dem Herrn doch wieder ein Anlass, dann seinen Jüngern tiefere und weitere Auskünfte zu geben. Gut, mal Kapitel 17 wieder zu lesen. Ich greife nur noch einen Punkt heraus. Er erwähnt dann, wie es war in den Tagen Noahs und wie es war in den Tagen Lots. Wir beachten, in den Tagen, es war eine längere Zeit, in den Tagen Noahs, in den Tagen Lots, so wird es sein in den Tagen des Menschensohnes. Also die gewisse Vorendzeit, letzte Zeit, hat eben auch eine gewisse Entfaltung, wie es damals bei Noah und bei Lot gewesen ist. Aber dann lesen wir, dann kam der Tag Noahs, dann kam der Tag Lots. Für sie war es Rettung, für die Welt war es Gericht. Der Herr sagt, so wird es sein an dem Tage des Menschensohnes. Ganz kurz eine kleine Erörterung. Wie war es in den Tagen Noahs? Was war das Schlimme in diesen Tagen? Wenn man die Worte liest, die der Herr da erwähnt, denkt man, nun ja, das ist ja das Übliche. Bis man es sorgfältiger liest und bis man es liest, was uns in den ersten Blättern der Bibel genannt wird. Und dann wissen wir und erkennen, in den Tagen Noahs war der Einbruch der anderen Welt in diese Welt. Der Einbruch des Okkulten. Man braucht gar keine große, sorgfältigen Studien zu betreiben über unsere Tage. Wir spüren es hautnah, wie das Okkulte in unseren Tagen eingebrochen ist in unsere Menschheit. Es ist erschütternd, wie das eingebrochen ist in unsere Schulen, bis hin in den Unterricht. Ja, es bricht ein bis in die Kindergärten. Wenn es einmal kommen wird, dass der Satan herabgeworfen wird auf die Erde, dann werden die meisten Menschen sagen, das wissen wir doch schon lange. Wir wissen doch, dass die Außerirdischen bald mal kommen werden. Kinder werden ja im Spiel schon darauf vorbereitet. Wir spüren Einbruch des Okkulten. Könnte man viel ausführen. Wie war es in den Tagen Lots? Anarchie. Auflösung von Sitte und Ordnung, Gesetzlosigkeit. Wir haben es eben gehört in der Endzeitrede Jesu, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Wenn man sich mit diesen Dingen beschäftigt, kann man leiden, weil man die Gesetzlosigkeit überall in unseren Tagen ja erlebt. Wir stehen in diesen Tagen drin. Ich kann noch ein Kennzeichen nennen von den Tagen Lots. Steht im Jesaja Kapitel 3, Vers 9. Da heißt es, sie sprechen offen über ihre Sünden wie in den Tagen Lots. Da sprach man offen über die Sünde. Die Älteren werden es noch wissen. In unseren Jugendtagen hat man auch von Sünde gesprochen. Aber nicht schamlos, nicht offen, heimlich. Wie es in unseren Tagen abscheulich. Man schämt sich nicht, in breitester Weise die Dinge kundzumachen. Je schmutziger es ist, umso mehr wird es ausgebreitet. Wir leben in einer schrecklichen Zeit. Man rühmt sich seiner Sünden. Wir spüren, wohin wir greifen. Wir sind in diese Tage eingetreten. Wir spüren es, dass dieser Äon, diese Zeit, einen Abschluss finden wird in nächster Zeit. Bei Noah und bei Lot wird man auch gedacht haben, das wird noch lange so gehen. Ja, aber dann kam der Tag Noahs, der Tag Lots. Und wir wissen, liebe Geschwister, es kommt der Tag unseres Herrn. Und wir sind überzeugt, wenn wir die Zeit uns ansehen, wir könnten ja noch vieles anführen, dass dieser Tag wirklich nicht mehr fern ist. Das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. Unsere Frage, was sollen wir tun? Die Antwort gibt ja unser Text. Aber wir finden ja mancherlei Antworten in der Bibel. Und deswegen ist es immer wieder gut, dass wir unseren Umgang ganz persönlich mit dem Wort der Wahrheit haben. Der Herr gibt zum Beispiel in seiner Endzeitrede Lukas 21 auch eine Antwort. Er sagt, wenn ihr alle diese Dinge geschehen seht, was sollen wir tun? Dann erhebet eure Häupter. Warum? Eure Erlösung naht. Und das ist schön, liebe Geschwister. Das hatten wir gestern auch gehabt. Beim zweiten Akt, den Blick in den Himmel, der Blick empor zu unserem Gott. Petrus schreibt in seinem zweiten Brief, im dritten Kapitel, auch von dieser letzten Zeit, von der Auflösung und sagt dann dazu, welche solltet ihr dann sein in heiligem Wandel und in Gottseligkeit? Also die Bibel gibt uns manche Ermunterung, was sollen wir tun, wenn wir diese Dinge wirklich in Klarheit erkennen und verstehen? Wir wenden uns nun unserem Text zu, den wir gelesen haben, den unser Bruder uns vorgelesen hat, aus 1. Petrus 4, die Verse 7 bis 11. Und da haben wir eine dreifache Antwort, was wir tun sollen. Sicher, man könnte noch viele weitere Dinge anführen und ausführen, aber hier werden drei Stücke genannt. Einmal beten, lieben und dienen. Man kann die drei als Imperativ sehen. Wir sollen beten, wir sollen lieben und wir sollen dienen. Fangen wir ein wenig mit dem Gebet an. Ich glaube, dass wir alle, die wir hier in diesem Saal sind, doch beten. Dass wir sicherlich vielleicht alle auch schon die eine oder andere Gebetserhörung erlebt haben. Und doch ist es immer wieder gut, sich ein wenig hinweisen lassen zum Gebet, sich auch ermuntern lassen zum Gebet, vielleicht ein wenig mehr Zeit für das Gebet zu haben. Wenn wir die Bibel hineinsehen, dann merken wir, Gott will unser Gebet. Paulus schreibt es an die Thessalonicher, betet alle Zeit, denn dieses ist der Wille Gottes in Christo Jesu, unserem Herrn. Gott will unser Gebet. Ich habe einmal eine Begegnung gehabt, meiner lieben Frau, meiner Schwester, eine ganz merkwürdige Richtung. Wir beten nicht. Ja, warum denn nicht? Ja, Gott weiß doch alles. Wenn Gott alles weiß, was soll ich ihm noch sagen? Das ist auch eine Logik, aber keine gute. Keine gute. Gott will unser Gebet. Es ist der Wille Gottes. Ich habe zwar den Eindruck, dass wirkliches Gebet eine Voraussetzung hat. Gewiss, jeder Mensch, jedes Geschöpf kann beten. Und irgendwie, wenn die Leute in Not sind, dann rufen sie nach Gott. Diana ist ja allen bekannt. Ich habe gelesen, ihre letzten Worte sollen gewesen sein, O Gott, O Gott. Ja, zuletzt ruft man doch nach Gott. Wie gut ist es, wenn man weise wird und das schon in rechter Zeit tut, in jungen Jahren beten. Ich habe gefunden, Psalm 32, David, ein frommer Mann, ein Fehltritt. Und dann erlebt er ein Wunder. Er tut Gott seine Sünde kund und erlebt im gleichen Atemzug, Gott vergibt ihm alle seine Sünde. Und was sagt er als nächstes? Darum wird jeder Fromme zu dir beten. Ja, dann spüre ich, liebe Geschwister, eine wunderbare Grundlage für das Gebet ist doch die Sündenvergebung. Ein wunderbares Erleben mit dem Herrn, wenn er so in unser Leben eintritt. Und dann setzt auch ein Verlangen ein, zu beten. Oder ich denke an unseren Apostel Paulus, Apostelgeschichte 9, als er dort vor Damaskus war, das große Licht erlebte, die Begegnung mit dem Herrn. Als dann Ananias zu ihm gehen sollte und er zögerte, was hat der Herr ihm gesagt? Siehe, er betet. Da hat früher sicherlich auch gebetet, Paulus. Aber da war ein Gotteserleben, da war der Herr ihm begegnet. Und da ist ein Gebet, ein neues Gebet in ihm geworden. Und wenn man die Briefe liest, immer wieder liest man, er betet alle Zeit, er dankt für alle. Ach, was ist das für ein Gebetsleben, das unser Apostel Paulus geführt hat. Also er möchte, dass wir beten. Das Gebet allein, im Kämmerlein, das Gebet in der Gemeinschaft, beides kennt die Bibel, beides nennt die Bibel. Und es ist schön, wenn wir beides pflegen. Oft eine Not, wenn man es immer wieder hört, wie Gebetsstunden aufgehört haben. Dass man das Gebet so irgendwo hinten anhängt. Das war vielleicht die Triebkraft der damaligen Erweckungszeit, dass wir überall Gebetsversammlungen hatten. Dass die Geschwister zum Gebet genauso zusammengekommen sind wie zu jeder anderen Versammlung. Die Bibel sagt, wir sollen beten im Glauben, beten im Geist, beten in der Wahrheit. Ja, die Bibel sagt, wir sollen kämpfen in unseren Gebeten. Dann gibt es noch was anderes. Das hat mich so erfreut. Paulus schreibt es an die Philipper, dass er sein Gebet mit Freuden tut. Das ist schön, wenn man mit Freuden beten darf. In unserem Text werden zwei Stücke genannt. Da heißt es, Seid besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Auch da hat es mich wieder überrascht. Die beiden Worte besonnen und nüchtern kommen beide 6-mal vor im Neuen Testament, 6 die Zahl des Menschen. Sie will uns also sagen, wie gut ist es für uns, besonnen, also vernünftig, bescheiden zu sein. Nüchtern, dass wir wach sind, uns nicht berauschen lassen, dass wir mäßig sind. Und das auch in unseren Gebeten. Wir wissen ja, dass in unserer Zeit manches aufbricht, wo man gern dieses Wort hineinsprechen würde. Seid doch einmal besonnen, seid doch einmal nüchtern. Also das Erste, was sollen wir tun? Beten. Das Zweite, Liebe. Das ist ein gewaltiges Wort. Da heißt es, vor allen Dingen aber habt untereinander eine inbrünstige, eine anhaltende Liebe. Vor allen Dingen. Das finden wir ganz wenig in unserer Bibel. Zuerst, das kommt öfters in der Bibel vor, da kennen wir einige Worte. Bekannteste, trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes. Aber hier vor allen Dingen. Kommt 2-mal vor nach der Elberfelder Übersetzung. Das 2. Mal 1. Timotheus 2, die ersten Verse. Vor allen Dingen sollen wir tun, Gebet, Flehen, Fürbitte, Danksagung für alle Menschen, für alle Könige, für alle, die in hoheitlicher Stellung sind. Da haben wir einen großen Auftrag für unser Gebetsleben. Vor allen Dingen zu beten für alle Menschen. Das sollten wir tun, liebe Geschwister. Unsere Außentätigkeit, unsere Innentätigkeit im Kreise der Gemeinde Gottes, vor allen Dingen habt untereinander eine inbrünstige Liebe. Untereinander. Es ist schade, wenn Kinder Gottes versuchen, für sich selbst allein zu leben. Das wird immer eine Verkürzung sein, wird immer eine Verengung sein. Dieses Wort einander kommt im Neuen Testament sehr, sehr häufig vor. Kommt auch drastisch vor beim Apostel Paulus. Ich möchte mal eine Stelle lesen. So kann es auch untereinander sein. Aber so soll es nicht sein. Wenn ihr aber einander beißet und fresset, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Was ist das für eine Sprache? Steht auch nicht umsonst in der Bibel, gibt es leider. Aber habt untereinander eine inbrünstige Liebe. Wir haben schon im Alten Testament ein Wort von einem einander. Wie schön und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Da hat der Herr seinen Segen verordnet, Leben in Ewigkeit. Die Liebe ist das Größte. Die Liebe ist das Höchste. Die Liebe bringt alles zum Ziel. Die Liebe bringt alles in die Vollendung. Habt untereinander eine inbrünstige Liebe. Gott hat seine Liebe ausgegossen in unsere Herzen. Jedes Kind Gottes trägt in seinem Herzen die Liebe Gottes. Und manchmal, da will ich nicht so recht gehen, mit der Liebe zum anderen. Da hilft wieder das Gebet. Denk an Philipper 1, Vers 9 bis 11. Und dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme. Das brauchen wir, dass wir immer wieder auch das Gebet haben, dass diese Liebe da ist, dass diese Liebe wirksam ist. Wenn es da immer noch nicht klappt, dann ist vielleicht etwas anderes nötig. Steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Indem wir unsere Herzen gereinigt haben, im Gehorsam gegen die Wahrheit, zur ungeheuchelten Bruderliebe. Reinigung ist eben auch ein wichtiges Wort für Kinder Gottes. Dass diese Liebe, die er uns gegeben hat, auch nun weiter strömt. Habt untereinander eine anhaltende Liebe. Und von der Liebe sagt er nun zweierlei. Die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Das ist kein Widerspruch zu der anderen Wahrheit in der Bibel. Und das steht an erster Stelle: Vergebung der Sünden allein durch Jesus, allein durch sein teures, kostbares Blut. Aber wir reden ja von der Liebe untereinander. Wie soll da die Liebe sich auswirken? Ich lese zwei Worte aus den Sprüchen einmal vor und erinnere dabei an das Buch von Wolfgang Jugel. Einmal Sprüche 17, Vers 9. Wer Liebe sucht, deckt die Übertretung zu. Und das andere steht in Sprüche 10, Vers 12. Hass erregt Zwietracht, aber Liebe deckt alle Übertretungen zu. Das ist diese herzliche Liebe untereinander. Da geht man nicht mit den Schwächen des anderen marktschreierisch um. Das bringt nur Störung und Spaltung in die Versammlung hinein. Hier ist die Liebe gefragt, die Liebe, die zudeckt. Und sie kann's, weil die Liebe aus Gott ist und weil die Liebe das Höchste ist, weil die Liebe das Ziel der Vollendung für jeden Einzelnen sucht. Und da wird noch etwas anderes erwähnt. Im Zusammenhang mit der Liebe: seid gastfrei, gegeneinander, ohne Murren. Die Bibel redet in mancherlei Weise von der Gastfreundschaft. Sie ermuntert uns: trachtet nach Gastfreundschaft. Oder der Hebräerbrief sagt: Gastfreundschaft vergesset nicht. Aber hier ohne Murren, kann es das auch geben, dass man Gäste hat und man murrt, auch vorgekommen schon. Nicht alle Gäste sind leicht, nicht alle Gäste sind einfach. Aber es ist etwas Wunderbares um die Gastfreundschaft. Wir kommen nun schon auch einige Jahre da und dorthin, genießen viel Gastfreundschaft, auch hier bei unseren lieben Geschwistern, ja in vorbildlicher Weise. Das Schönste an der Gastfreundschaft ist ja nicht nur Essen und Trinken, auch das ist schön. Aber das gemeinsame Austauschen, das gemeinsame sich mitteilen, ist immer wieder ein neues Erleben und wirklich ein Geschenk: Gastfreundschaft. Und darum, auch im Blick auf diese letzte Zeit, was sollen wir tun? Betet, liebet, und zur Liebe gehört eben auch die Gastfreundschaft dazu. Jetzt kommt noch das Dritte, das heißt dann: dienet. Ich glaube, das ist ein Wort, das in unserer Zeit bald zu einem Fremdwort geworden ist, mehr und mehr in Vergessenheit kommt. Wir kennen das Wort dienen viel besser noch mit einer Vorsilbe, nicht? Man fragt: was verdiene ich dabei? Oder man sagt: ich möchte so gern bedient werden. Aber das Wort dienen hat abgenommen. Doch haben wir als Kinder Gottes eine andere Einstellung dazu. Sollen sie haben. Wer die Schrift hineinsieht, der findet, dass das Wort des Dienens in der Bibel ein großes, gewaltiges Wort ist. Ich möchte vielleicht erwähnen, dem Psalm 100, wie heißt es: dienet dem Herrn mit Freuden. Dienet. Ja, wem? Dem Herrn. Wie? Mit Freuden. Für viele ist Dienen wie ein hartes Geschäft. In der göttlichen Weise ein Dienen mit Freuden. Als der Herr nach der 40-tägigen Fastenzeit versucht wurde. Bei der dritten Versuchung hat er den Feind abgeschlagen mit den Worten: du sollst dem Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Die Bibel ermuntert uns immer wieder, dass wir Gott dienen sollen. Und wenn wir Gott dienen, wie auch hier, kommt auch das Wort einander vor: einander dienen. Nach unserem Text, noch nach der ganzen anderen Schriftwahrheit, die wir da finden. Wir alle haben von Gott eine Gnadengabe empfangen, damit wir als die idealen Haushalte in der mancherlei Gnade Gottes einander dienen. Unser hauptsächlicher Dienst Gott gegenüber wird der Dienst untereinander sein. Es gibt auch den Dienst Gott gegenüber ganz persönlich. Ich möchte vielleicht einige Worte zu dem Dienen noch dazu sagen. Ein wunderbares Vorbild über das Dienen haben wir ja in der Person unseres geliebten Herrn. Er hat von sich selbst gesagt: Ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen, um mein Leben zu lassen, zu geben, zur Erlösung für viele. Da könnten wir den ganzen Lebensweg unseres Herrn betrachten und verfolgen. Sein Leben war immer ein Weg des Dienens und nicht des Bedienens. Wir brauchen nur an die Fußwaschung zu denken. Die Jünger haben alle geschaut, wo ist nun der Knecht, der uns die Füße wäscht? Keiner hat es getan. Sie dachten auch nicht daran. Dann hat der Herr sein Oberkleid abgelegt, die Schürze umgebunden, kniete vor seinen Jüngern nieder und hat ihnen die Füße gewaschen. Er ist gekommen, um zu dienen. Er hat uns ein leuchtendes Beispiel, ein leuchtendes Bild gegeben über das Dienen. Ich glaube, ich erwähnte es gestern Abend schon. Wenn wir unsere Bekehrung erlebt haben, dann treten zwei Stücke hervor, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Da haben wir den gleichen Zusammenhang wie hier in diesem Text. Das Ende von allen Dingen ist nahe, dienet. Da heißt es, dienet und wartet. Wie können wir Gott dienen? Ich möchte einiges dazu erwähnen, in Kürze. Hebräerbrief heißt es, Kapitel 12, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen haben, lasst uns Gnade haben, durch welche wir Gott wohlgefällig dienen können. Wir brauchen also Gnade von Gott. Und da ist ein unendlicher Reichtum an Gnade da. Wir kennen alle die Worte, aus seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Bei Gott mangelte es nicht an Gnade. Wir sollen nehmen aus seiner Fülle. Dann können wir dienen. In Römer 7 lesen wir von der Neuheit des Geistes, dass wir in der Neuheit des Geistes ihm dienen. Und das ist ein gewaltiges Wort. Er hat uns nicht nur einen neuen Geist gegeben, es ist eine Neuheit, dass Kinder Gottes bleibend den Geist Gottes in sich haben dürfen. Ach ja, dann dürfen wir dienen in Gutwilligkeit, sagt die Bibel. Paulus sagt von sich, dass er dient in Demut, einander den anderen höher achten als sich selbst. Er sagt von sich persönlich, dass er also dem Gott seiner Väter dient, indem er allem glaubt, gleich wie geschrieben steht. Ein wunderbares Wort, wie man Gott dienen kann. Indem man Umgang mit diesem Buch hat, keine Fragezeichen hinsetzt, sondern wirklich allem glaubt, gleich wie geschrieben steht. Dienet einander. Das ist ein großes Thema für die Gemeinde Gottes. Ich möchte der Zeit wegen gleich abschließen. Ein Wort aus dem Epheserbrief, Kapitel 4. Der Herr hat die Gemeinde gegeben, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Wozu? Zur Vollendung der Heiligen, Einringung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi. Der Dienst wird also hier ein Werk genannt, Werk des Dienstes. Durch alle Verkündigungen sollen wir zubereitet werden für das Werk des Dienstes und der Dienst ist da, für die Auferbauung des Leibes Christi. Und da redet die Bibel von der Selbstauferbauung des Leibes in Liebe. Wir merken, liebe Geschwister, jedes Kind Gottes ist da gefragt. Jedes Kind Gottes hat sein Teil beizutragen zu dieser Selbstauferbauung des Leibes des Christus. Wie können wir es tun? Aus Epheser 4, Vers 29. Kein faules, kein verderbtes Wort gehe aus eurem Munde, sondern was irgend gut ist, zur notwendigen Erbauung, auf dass es den Hörenden Gnade darreiche. Notwendig, da ist der Gedanke in der Fußnote nach dem vorliegenden Bedürfnis. Aber wer weiß, welches Bedürfnis beim anderen vorliegt, wissen wir alle nicht. Aber wenn wir den gleichen Herrn haben, den gleichen Geist haben, dann kann der Geist es in uns wirken, dass wir dem anderen ein Wort sagen, das gerade ein lösendes, ein befreiendes Wort für den anderen ist, eine Antwort auf Fragen, die er hat. Ich glaube, das haben wir alle schon erlebt. Hier ist halt wieder der erste Punkt gefragt. Betet, dass wir beten, dass Gott uns doch immer wieder das rechte Wort für den anderen gibt. Wie es in Sprüchen so schön heißt, ein Wort geredet zu seiner Zeit, das ist wie goldene Äpfel in silbernen Schalen. Da spüren wir, wie wertvoll ein Wort sein kann, wenn es zur rechten Zeit in der rechten Weise gesagt worden ist. Und so könnten wir noch vieles sagen von diesem Wort, dienet einander. Hier werden ja zwei Stücke genannt bei Petrus. Er redet vom Wort und vom praktischen Dienen. Das sind wohl auch die beiden Hauptstücke, in denen man dienen kann, einander. Im Wort und in der Tat. Das Wort ist sehr vielfältig. Kann das Wort der Weisheit sein, das Wort der Erkenntnis, das Wort der Lehre, das Wort der Ermahnung, das Wort der Tröstung, und so könnte man fortfahren. Dürfen wir alle einander diesen Dienst tun? Und auch das Wort der Tat, des praktischen Dienstes, ist so mannigfaltig. Da kann man sich nicht nur an dem einen oder dem anderen Stück festhalten. So mannigfaltig, so reich wie unser Gott ist, so reich darf auch das Dienen sein. Ob ich es noch sagen darf, ein nicht unbedeutender Punkt des Dienens untereinander ist auch die Kollekte oder das Opfer. Damals hat Paulus ja 3 Kapitel über die Kollekte geschrieben. 1. Korinther 16, 2. Korinther 8 und 9. Es ging damals um die Sammlung für die Heiligen in Jerusalem. Es war geweissagt worden, dass eine Hungersnot hinkommt. Und hat Paulus und all den Gemeinden, die er kam bei den Heiden, dafür geworben. Und Paulus hatte was Wunderbares erlebt. Er hat gemerkt, wie die Geschwister das erkannt haben. Und sie haben es in einer göttlichen Weise erkannt, den anderen zu dienen. Er schreibt das schöne Wort, sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und danach uns. Das ist das Schöne bei jedem Opfer, dass man sich selbst zuerst dem Herrn gibt. Und dann konnte Paulus mit einer reichen Gabe nach Jerusalem reisen. Und dann hat er noch gebetet, oder die anderen gebeten, betet für mich, dass dieser Dienst an den Heiligen ihnen wohlgefällig angenehm sei. Gott hat Acht darauf. Denke an den, na, wie heißt dieser Hauptmann Cornelius? Was wurde ihm gesagt? Deine Gebete und deine Almosen sind emporgestiegen zu Gott. Gott hat auf alles Acht. Ich möchte abschließen. Unser Thema war, das Ende von allem ist nahegekommen. Wir spüren, dieses Zeitalter, in dem wir stehen, kommt zum Abschluss. Spürt selbst die Welt, in manchen Punkten kann es gar nicht mehr so weitergehen. Wir erkennen es tiefer. Und die Bibel hat uns einen Rat gegeben, wie wir unser Leben einrichten sollen, bis zu der Zeit, da er wiederkommt, mit diesen drei schönen Worten: betet, liebet und dienet. Jetzt haben wir noch ein Schlusswort und Nachwort von unserem lieben Bruder.